jetzt langsam wird das Leben wieder berechenbarer. Alles geht seinen ganz normalen Gang. Wir wissen wieder, wer wir sind und was wir machen können. Alles läuft so wieder in geordnete Bahnen. Also so geteilt war die Meinung im Volk. Aber kein einziger von denen ging davon aus, dass die Hinrichtung an Karfreitag nur die erste Halbzeit war. Keiner ging davon aus, dass zwei Tage später das Ganze wieder angepfiffen wird. Dass Jesus nochmal durchstarten würde. Kein einziger. Denn, jetzt ehrlich mal, wer würde damit rechnen, dass nach zwei Tagen ein Grab wieder leer sein würde? Der Tod ist doch so das letzte Berechenbare. Wer einmal begraben wurde, von dem hat man sich ja verabschiedet. Kein einziger ging davon aus und konnte wohl auch davon ausgehen, dass es sich mit Jesus nochmal fortsetzen würde. Vielleicht war Josef von Arimathia der Einzige, der an eine Auferstehung geglaubt hat. Stellen Sie sich vor, der wäre an diesem Nachmittag nach Hause gekommen zu seiner Frau. Liebe Frau, ich muss dir was beichten. Ich habe unser gemeinsames Grab einem Fremden zur Verfügung gestellt. Was? Bist du wahnsinnig? So ein Grab in einer solch guten Lage bekommen wir nie mehr. Ach, jetzt beruhig dich wieder. Ist doch nur für ein Wochenende. Ja, das war schon lässig, ja. Aber ansonsten hat wohl keiner das so richtig so für bare Münze nehmen können. Wobei, tatsächlich, jetzt mal ganz ohne Spaß, wer an diesem Morgen an Karfreitag den Psalm 118 gelesen hätte, der hätte wohl damit rechnen können, dass es mit Jesus nochmal eine Zukunft hat. Der wäre darauf vorbereitet gewesen, dass mit dem Tod von Jesus Christus eben nicht alles aus ist, sondern der tatsächlich noch einmal so ein riesiges Comeback erlebt. Denn dieser Psalm, der lässt die Osterfreude, die Freude über die Auferstehung bereits an Karfreitag aufstrahlen. Umso mehr kann dieser Psalm uns heute alle aufmuntern, auch gerade die Leute, bei denen an Ostern nicht so recht die Freude aufkommen will. Ich möchte Ihnen mal diesen Psalm vorlesen. Sie können den Vers für Vers hier hinten oder auf Ihren Infoblättern auf der Rückseite mitlesen. Ich möchte zitieren nach der Luther-Übersetzung, die wohl auch am vertrautesten ist. Psalm 118 steht es folgendermaßen. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Es sage nun Israel, seine Güte währet ewiglich. Es sage nun, die den Herrn fürchten, seine Güte währet ewiglich. Und das Haus Aaron kommt zuvor noch, seine Güte währet ewiglich. In der Angst rief ich den Herrn an, und der Herr erhörte mich und tröstete mich. Der Herr ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht. Was können mir Menschen tun? Der Herr ist mit mir, mir zu helfen, und ich werde herabsehen auf meine Feinde. Es ist gut auf den Herrn vertrauen und nicht sich verlassen auf Menschen. Es ist gut auf den Herrn vertrauen und nicht sich verlassen auf Fürsten. Alle Heiden umgeben mich, aber im Namen des Herrn will ich sie abwehren. Sie umgeben mich von allen Seiten, aber im Namen des Herrn will ich sie abwehren. Sie umgeben mich wie Bienen. Sie entbrennen wie ein Feuer in Dornen. Aber im Namen des Herrn will ich sie abwehren. Man stößt mich, dass ich fallen soll, aber der Herr hilft mir. Der Herr ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Die Rechte des Herrn ist erhöht. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Der Herr züchtigt mich schwer, aber er gibt mich dem Tode nicht preis. Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke. Das ist das Tor des Herrn. Die Gerechten werden dort einziehen. Ich danke dir, dass du mich erhört hast und hast mir geholfen. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. O Herr, hilf! O Herr, lass wohl gelingen! Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Wir segnen euch, die ihr vom Hause des Herrn seid. Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet. Schmückt das Fest mit Maien bis an die Hörner des Altars. Du bist mein Gott und ich danke dir. Mein Gott, ich will dich preisen. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Durch diesen Psalm kommt also nun eine ganz neue Ebene hinein in das, was sich im Karfreitag abspielt. Die Meinung im Volk, die haben wir vorher in diesem Interview abgefragt. Das war klar, vordergründig. Zum Glück ist er weg oder schade, dass er weg ist. Aber tatsächlich spielt sich noch viel im Hintergrund ab, was wir so auf den ersten Blick gar nicht erkennen können. Und das kommt hier in diesem Psalm zum Vorschein. Hier werden diese grausamen Ereignisse und diese Qualen, die Jesus durchmachte, ebenfalls beschrieben. Das kommt alles hier drin vor. Von Feinden ist er umgeben, wie von einem Bienenschwarm. Ein schreckliches Bild, finde ich. Panik kommt auf. Aber so ging es Jesus an Karfreitag. Das wird nicht verschwiegen. Wie er hin und her gestoßen wird. Auf grausame Art und Weise wird er gezüchtigt, kommt es hier vor. Aber, und das ist der Schwerpunkt in diesem Psalm, der Tod hat nicht das letzte Wort über ihn. Da kommt noch mehr drin vor. Unter dieser Überschrift der ewigen Güte wird ein ganz neues Licht auf diesen Tod von Jesus Christus geworfen. Trotz dieser dunklen Seiten, die dieser Psalm ebenfalls kennt, schwingt hier auf einmal Freude auf. Unermessliche Freude. Und diese Güte ist es, die am Anfang mehrfach erwähnt wird. Viermal kommt das am Anfang vor von diesem Psalm und einmal ganz am Schluss wieder. Quasi wie die Deckel eines Buches. Das Buch begrenzen, sagen, guck mal, das ist der Inhalt. Die Güte Gottes ist es. Und die Güte Gottes schließt auch Karfreitag ein. Diese Güte Gottes steht auch über der Hinrichtung von Jesus, so grausam wie die auch war. Es war kein Ausrutscher oder Aussetzer Gottes, als er die Kontrolle verloren hätte, als sein eigener Sohn dorthin hingerichtet wurde. Sondern es ist eingeschlossen in diese Güte Gottes, die ewig ist. Damit werden wir in eine gute Richtung gewiesen. Auch für unseren Gottesdienst heute, für das, was an Karfreitag passiert war. Denn wer hätte das an Karfreitag noch im Blick gehabt, außer dem Josef von Arimathea? Wer hätte es noch nachsprechen können, Gott ist gut? Wer hätte angesichts von diesem sterbenden Jesus Christus sagen können, Gott ist freundlich? Da wären uns diese Worte doch im Hals stecken geblieben, angesichts dieser Grausamkeit. Wie sein Sohn hier am Kreuz verlassen und gequält sein Leben aushaucht. Deswegen ist es wichtig, diesen Psalm hier zu haben, quasi als Überschrift. Das alles, was hier passiert war, steht unter dem Vorzeichen der Güte Gottes. Denn wer von dieser Güte Gottes ausgeht und seine Gnade als Lebensgrundlage hat, die nicht mehr umzustoßen ist, der kann selbst im Leid mehr sehen als nur die momentane Qual. Nehmen wir mal so einen Smaragd. Auf dem Bild können wir einen Smaragd erkennen. Rein äußerlich betrachtet, wenn er in diesen Stein eingeschlossen ist, ist da nicht sehr viel Attraktives daran. Ja, das graue Kalk, nichts Wertvolles. Der eigentliche Wert von diesem Smaragd kommt erst dann zum Vorschein, wenn dieser Stein zerbrochen ist. Wenn der Stein geknackt ist und dann dieser Smaragd, dieser Edelstein auch noch entsprechend geschliffen wurde, dann erst können wir die Kostbarkeit von dem, was drinnen ist, auch wirklich erkennen. Vorher war das ein Stein wie noch tausend andere auf dieser Steinhalde. Und so verhält es sich auch mit dem Tod von Jesus. Auf den ersten Blick, rein mal von außen betrachtet, so als Zuschauer, als Voyeur, als Paparazzo ist das ein Debakel. Das ist die Pleite für Gott. Sein Sohn und keiner schreitet ein. Das ist doch der Beweis dafür, dass Gott letztlich auch nichts mehr kann. Auf den ersten Blick. Aber Jesus hat noch mehr vor. Der Vater hat noch mehr vor. Und da kommt durch diesen Psalm 118 auf einmal der Edelstein zur Entfaltung. Der Vater wollte nicht nur den Sohn den Tod ersparen. Er wollte mehr. Er wollte den Tod besiegen. Und zwar endgültig. Es wäre kein Problem gewesen, Jesus einfach vom Kreuz wieder runterzuholen. Ihm dieses Schwere nicht zumuten zu müssen. Aber er wollte mehr. Er war nicht zufrieden, dass sein Sohn das Leben erhält. Er wollte allen das Leben schenken. Darin zeigt sich diese Güte Gottes, dass er selbst an einem so düsteren Tag, Tag der Hinrichtung seines Sohnes, immer das Wohl der ganzen Menschheit im Blickfeld hat und nicht nur ein individuelles Wohl. Für seinen Sohn meinetwegen. Damit werden aber nun keineswegs das Leid und der Tod, das Schwere im Leben, die Angst heruntergespielt, als ob es das gar nicht mehr geben würde oder geben dürfte. Es sind und bleiben nach wie vor sehr schwere Phasen im Leben eines Menschen, die wohl auch kaum einem jemals erspart bleiben würden. Das Gute seit Ostern ist, dass diese schweren Ereignisse nicht mehr das letzte Wort haben. Die Güte Gottes lässt selbst diese grenzwertigen Erfahrungen in einem ganz anderen Licht erscheinen. Der Tod ist eine Gesetzmäßigkeit im menschlichen Leben, im Leben überhaupt, auch von den anderen Geschöpfen. Aber darüber steht die Güte Gottes, die selbst den Tod, den letzten Feind des Lebens, in Schranken weist. Es ist so bereichernd, meinem Ermessen nach, so bereichernd im persönlichen Leben, diese Güte Gottes immer wieder aufs Neue erkennen zu können. Und jetzt werden hier in diesem Psalm die verschiedenen Gruppen der Anwesenden dazu aufgefordert, guck mal nach der Güte Gottes. Ganz Israel zunächst mal, dann die Priesterschaft, also die Söhne Aarons, dann schließlich diejenigen, die vor Gott Respekt haben. Alle sollen sagen, die Güte Gottes währt ewiglich. Das sollen sie sich vor Augen führen. Diese Güte Gottes kommt nicht an ihr Ende. Und das umfasst doch auch dein Leben. Du bist umschlossen von Gottes Güte, selbst noch an den Tagen, die kaum erträglich sind. Vielleicht ist es für dich heute ein richtig trauriges Osterfest. Du magst da kaum von Fest reden, weil deine Ehe kaputt ging und das an diesem Festtag besonders wehtut. Vielleicht steht ein Arbeitsplatz auf der Kippe und die Sorgen um dein Einkommen ist kaum mehr erträglich. Oder die Angst vor einer Krankheit schwebt wie eine Gewitterwolke über deinem Leben, dass sie die Sonnenstrahlen gar nicht mehr durchdringen lassen. Aber da bist du genau an dem Punkt, an dem sich die Freunde von Jesus an Ostern ebenfalls gefunden haben. Ihr Ostern begann auch traurig. Jesus war tot und ihr Ostern begann an diesem Grab, wo sie ihn einbalsamieren wollten. Und das dann zum allem Überfluss auch noch leer war. Und es dauerte einige Zeit, bis sie an diesem Tag von der Freundlichkeit und der Güte Gottes eingeholt wurden. Aber Ostern begann traurig. Und das wünsche ich dir jetzt in deiner Situation, in deiner Lebensphase, die vielleicht von Angst und Leid gekennzeichnet ist, dass du heute im Verlauf des Gottesdienstes über Gottes Güte ins Staunen gerätst und dabei trotz dieser verschiedenen Zumutungen mit Freude erfüllt wirst. Denn dieser Psalm führt uns eben in diese weitere Ebene. Dieser Psalm betrachtet den großartigen, glorreichen, einzigartigen Sieg. Dieser Ostersonntag damals in Jerusalem, der blieb nicht einfach in dieser Traurigkeit drin stecken, sondern das war die Demonstration des mächtigsten Sieges, den diese Erde jemals gesehen hat. Der Tod, der bis dahin noch jedem Leben ein Ende setzen konnte und unumstößliches Gesetz war. Dieser Tod hatte der Macht Gottes nichts mehr entgegenzusetzen. Dieser Tod hat an diesem Ostermorgen verloren. In unserem Psalm heißt es noch, ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Aber Jesus setzt an Ostern noch einen drauf und sagt, ich werde wohl sterben, aber ich komme zurück. Ich werde wieder auferstehen und dann des Herrn Werke verkündigen. Ich werde wohl sterben. Aber dann beginnt die zweite Halbzeit. Im alten Israel haben diese Leute, das ist ein uraltes Lied hier, dieser Psalm, dieses alte Lied wurde von den Leuten Israels immer gern gesungen, wenn sie auf der Reise waren nach Jerusalem, um an einem wunderschönen Fest teilzuhaben. Es war ja so dreimal im Jahr vorgeschrieben, alle nach Jerusalem und hier richtig große Party, 3 Tage, eine Woche lang. Und das war so ein Psalm, den sie gern aus dieser Gelegenheit gesungen haben. Und dann standen sie vor den Toren der Stadt und haben gesungen, tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit. Und dann bekamen sie zur Antwort, jawohl, ihr könnt reinkommen und wir feiern jetzt hier diese Gerechtigkeit. Die Gerechten dürfen rein. Bei Jesus bekommt dieser Vers noch eine ganz andere Bedeutung. Denn für ihn spielt der Tempel mit den Toren der Gerechtigkeit ja keine Rolle mehr. Er macht sich daran, bei seinem Vater einzuziehen. Was dann 40 Tage nach Ostern an Himmelfahrt ja tatsächlich auch so buchstäblich so eingetreten ist. Dort nimmt er den Thron ein, um seinen Sieg zu vervollkommnen, um zu demonstrieren, jawohl, ich hab's gepackt, diese großartige Mission hier auf dieser Erde ist erfüllt. Dieser große Plan der Güte Gottes wurde siegreich zu einem Ende geführt. Und alle können es sehen und erleben. Von den Menschen, so wurde es in diesem Psalm beschrieben, wurde Jesus als unbrauchbarer Stein verworfen. Den konnten sie nicht haben, konnten sie nicht leiden. Na, hängt man ihn auf. Am besten weg, dass wieder Ruhe einkehrt. Aber im Psalm heißt es, dieser verworfene Stein wird geradezu zu einem Eckstein. Auch das hat sich bei Jesus so zugetragen. Mit wie viel Ablehnung wurde er während seines Lebens konfrontiert? Es war sogar bis zum Schluss offen, auch von seinen engsten Freunden, wer überhaupt noch mal die Kurve kriegen würde, ihm Vertrauen zu schenken. Da war alles spitz auf Knopf gestanden, ob das überhaupt noch mal ein gutes Ende nimmt, bis zum Schluss. Und auf einmal, als an Ostern klar ist, dass der Tod Jesus nicht festhalten konnte und er wieder lebt und siegreich war, da auf einmal wuchs die Zahl seiner Anhänger und Fans innerhalb von weniger Wochen auf mehrere Tausend. Es ist sprunghaft angestiegen, weil jedem klar war, wow, das gibt's nicht mehr, was wir hier erlebt haben. Genauso wie es in diesem Psalm festgehalten wurde, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein, zum grundlegenden, markanten Stein geworden, der für alle Zeiten die Richtung angibt, bis in unsere heutige Zeit hinein. Die gesamte Christenheit wird sich an ihm über alle Jahrtausende hinweg orientieren. Das grundlegende Ereignis überhaupt. Das steckt in diesem großartigen Sieg drin. Welch ein unvergleichlicher Triumph. Und das kann nun, dieses Ereignis, das kann nun Freude auslösen bei jedem Einzelnen von uns, auch wenn Ostern heute sehr traurig begonnen hat. Es ist nämlich dieser Triumph Gottes, den wir feiern. Wir feiern nicht uns Christen, wir feiern Jesus. Deswegen bewusst am Anfang des Lied, feiert Jesus, kommt, feiert ihn, weil er auferstanden ist. Und so ist es auch richtig. Wir haben wirklich allen Grund, dieses Ereignis zu feiern, nicht nur würdevoll zu begehen. In einem würdigen Andenken. Feiern. Fröhlich. Das kann zu einem Fest werden. Wir alle können nämlich durch diesen besiegten Tod zu Siegern werden. We are the champions, ist das Osterlied der Christen. es geht mich was an. Dieser Tod hat den letzten Schrecken verloren und ist zu einer bloßen Durchgangsstation degradiert. Er hat nichts mehr zu melden. Durchgangsstation, wo ich sicher sein kann, auf der anderen Seite wartet Jesus. Mehr darf der Tod nicht mehr. Was für ein Fest, der Sieger. Das ist Gottes Tag. Und wir werden eingeladen, uns über diesen Sieg ansteckend zu freuen. Und jetzt schon können wir uns jederzeit mit diesen großen und kleinen Anliegen, die uns bewegen, persönlich an Jesus Christus wenden. Mit einem Gebet, so wie es in dem Psalmgebet heißt, O Herr, hilf! O Herr, lass wohl gelingen! Wir haben im Himmel, dem Schaltzentrum des Universums, eine Anlaufstelle, die für alle Fragen unseres Lebens kompetent ist. Das kann das tägliche Gebet sein von jedem Einzelnen von uns angesichts eines Vokabeltests in Französisch. O Herr, hilf, o Herr, lass wohl gelingen. Das kann bei einem neuen Kuchenrezept sein. O Herr, hilf, o Herr, lass wohl gelingen. Für das Reifenwechseln. O Herr, hilf. Für das Starten des Motors. O Herr, hilf. Für jede winzige Kleinigkeit. Wir haben eine Anlaufstelle, die kompetent ist auch für das Kuchenrezept. Wenn wir uns festgefahren haben, da weiß einer weiter. Einen größeren Beistand für unser Leben könnte es gar nicht geben. Und so können wir ihn in unsere ganz normalen, kleinen und großen Projekte einbeziehen. Wir können ihn um Gelingen bitten für unsere Absichten und Pläne. O Herr, hilf, lass es wohl gelingen. Was für eine Entlastung steckt hier drin. Welch eine gute Nachricht für jeden Einzelnen von uns, für die tausend Kleinigkeiten, mit denen unser Alltag an Herausforderungen bestückt ist, über die wir uns von Herzen freuen können. Wir haben einen, der wirklich helfen kann, der das Gelingen schenken kann. Und dabei ist es nun nicht so, dass wir Gott nun jeden Tag da anflehen müssten, um Zuwendung und Unterstützung. Sondern Gott selber hat ja das größte und auch das aktive Interesse, dass unser Leben gelingt. Wir müssen nicht bitten und betteln und uns abkrampfen. Mach doch bitte. Er selber ist doch daran interessiert, dass unser Leben gelingt. Er selber will uns doch mit Gutem beschenken. Die Bibel nennt das in ihrem Jargon Segen. Das Gute, was Gott hat, wird mir zur Verfügung gestellt. Das ist Segen. Im Psalm werden wir eingeladen, diesen Segen Gottes entgegenzunehmen. Dieses Gute wird für uns Realität, heißt es auf Deutsch. Realität, es kommt in meine Gegenwart hinein. Dieser Segen Gottes gilt denen, die im Namen von Jesus Christus ihr Leben führen. Also ganz bewusst ihr Leben mit ihm teilen wollen. Was für ein Grund zur Freude, dass unser Leben unter diesem guten Einfluss, unter dem Segen Gottes geführt werden kann. Was für ein Schatz. Selbst die dunklen Lebenssituationen, wir haben die ja am Anfang bereits erwähnt und besprochen, selbst diese schweren Phasen bekommen durch dieses Geschehen an Ostern ein ganz neues Licht. Ja, eben Licht. Diese dunklen Phasen müssen hell werden. Jesus selber wird für dieses Licht sorgen, dass wir bei den vielen großen und kleinen Entscheidungen auch Orientierung haben. Und wir merken, wow, unser Leben steht im Zeichen dieses Siegers und damit auch des Sieges. Der Psalm schließt dann in den letzten beiden Versen mit dieser Aufforderung, du bist mein Gott und ich danke dir. Ich will dich preisen und deine ewigliche Güte vor Augen haben. Das ist der tiefste Grund zur Freude an Ostern. Wir feiern hier einen Sieger, der mit uns eine persönliche Beziehung eingehen möchte. Im Psalm heißt es, du bist mein Gott. Mein persönlicher Gott. Dieser Sieger möchte eine persönliche Beziehung zu jedem Einzelnen von uns. Ihm liegt an unserem persönlichen Schicksal, an unserem persönlichen Wohlergehen. Und unser kleines Leben soll ihm gewidmet sein. Du bist mein Gott. Ich lege mein Leben, meine Familie, meine Vergangenheit und meine Zukunft, meinen Beruf, meine Gesundheit, meine finanziellen Verhältnisse, alles, alles lege ich in deine Hände. Wenn du den Tod besiegt hast, dann siegst du auch über meinen Alltag und meine Sorgen. Lass mich dir vertrauen, dass du mit mir und meinen Verhältnissen klarkommst. Lass für mich Ostern nicht nur ein Fest, sondern eine Lebenseinstellung werden. Eine Haltung, die in deine unermessliche Güte eingebettet ist, die sich aus deiner Freundlichkeit nährt und dir für die 1000 Liebesbeweise Dank erweist. Denn wie singt es doch die Band Silbermond so passend?
Du bist das Beste, was mir je passiert ist. Es tut so gut, wie du mich liebst. Vergiss den Rest der Welt, wenn du bei mir bist. Du bist das Beste, was mir je passiert ist. Es tut so gut, wie du mich liebst. Ich sag's dir viel zu sehr. Bist du die Ruhe und die Zuflucht, weil alles, was du mir gibst, einfach so unendlich gut tut. Wenn ich rastlos bin, bist du die Reise ohne Ende. Deshalb leg ich meine kleine, große Welt in deine schützenden Hände. Das Beste, was mir je passiert ist. Es tut so gut, wie du mich liebst. Vergesse den Rest der Welt, wenn du bei mir bist. Du bist das Beste, was mir je passiert ist. Es tut so gut, wie du mich liebst. Ich sag's dir, viel zu sehr.
Was hindert's, dass wir unsere kleine, große Welt in diese Hände legen und uns dankbar ihm zuwenden? Ich sag's dir eh viel zu selten. Du bist das Beste, was mir je passiert ist. Wenn wir gleich das Abendmahl feiern, ist das die Gelegenheit, in dem Nehmen von Brot und dem Traubensaft zum Ausdruck zu bringen, auf dich kommt's an. Ich will dich in mich aufnehmen. Ich will dich in meinem Leben haben. Und ich vergesse den Rest der Welt. Wenn du bei mir bist, kann's nichts mehr geben. Alles konzentriert sich auf dich. Du Sieger von Golgatha. Du Sieger meines Lebens. Lasst uns beten. Jesus, du bist wirklich das Beste, was uns je passieren konnte. Dass du dieses Leben geführt hast auf deine ganz spezielle Art, so voller Liebe und Menschenfreundlichkeit, in atemberaubender Konsequenz bis zum Tod an diesem Kreuz. Dass du das nicht abgekürzt hast, sondern ausgehalten hast, den Tod gelitten hast, nur dass wir leben können. Du bist das Beste, was uns je passiert ist. Und wir möchten nun unsere kleine, große Welt in deine Hände legen, im Wissen, unser Leben kann nirgends besser aufgehoben sein als bei dir. Es gibt niemanden, der sich besser um uns kümmern könnte in den großen Entscheidungen wie in die kleinsten Herausforderungen. Du bist der, der im Leben und im Sterben zu tragen in der Lage ist. Möchte ich bitten, Herr, dass durch diese grandiosen Ereignisse an Ostern jeder einzelne von uns hier in diesem Gottesdienst und wo überall noch Gottesdienste gefeiert werden, die Freude überschwappt. Jeder merkt, dass von diesem Ostern Licht ausgeht und Licht geworfen wird auf unsere Lebenssituation, auch auf diese dunklen Seiten, die dazugehören. Lass hell werden, Herr, über dieser Freude an Ostern, dass du der Sieger bist. Vielen Dank dafür, dass wir jetzt diesen Sieg feiern können, eben durch dieses Abendmahl, dass wir dich in unser Leben aufnehmen können und dir alles zur Verfügung stellen können, was unser Leben anbelangt. Danke dafür. Amen. Paulus